Worauf ist bei der Anschaffung von Solarmodulen zu achten? Welche Arten gibt es und wann eignen die sich jeweils am besten? Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Ich bin Ariane und in unserer Rubrik E&E erklärt präsentiere ich euch flotte Fakten, die euch noch schneller schlauer machen. Heute geht es dabei um Solarmodule. Klären wir zunächst, welche Rolle spielen Solarmodule bei der Stromgewinnung? Sagen wir mal so, ohne sie gäbe es gar keinen Solarstrom. Denn sie sind es, die die Sonnenenergie in diesen umwandeln. Dafür enthalten sie jeweils mehrere Solarzellen, welche aus einem Halbleitermaterial, meist Silizium, bestehen. Trifft nun das Sonnenlicht mit seinen Photonen, also kleinen Energiepaketen, von denen je nach Intensität der Strahlung mehr oder weniger vorhanden sind, auf einer Solarzelle auf, werden dadurch dessen Elektronen freigesetzt. So löst jeweils ein Photon ein Elektron aus dem Material heraus. Voraussetzung hierfür ist eine ausreichend hohe Lichtfrequenz. Denn ist diese zu niedrig, haben die Photonen nicht genug Energie, um die Bindung, die zwischen Elektronen und Atomkern besteht, aufzubrechen. Je heller also die Sonne auf uns herabscheint, desto mehr und energiegeladenere Photonen bringen ihre Strahlen mit sich und desto mehr Strom kann durch die bei der Freisetzung der Elektronen entstehende Spannung gewonnen werden. Sind alle Solarmodule gleich aufgebaut? Nein. Solarmodule können sich sowohl in Bezug auf die enthaltenen Solarzellen als auch in Bezug auf Material und Farbe ihrer anderen Komponenten unterscheiden. Am häufigsten kommen kristalline Solarmodule zum Einsatz, deren Zellen aus Siliziumscheiben, sogenannten Wafern, bestehen. Deren Herstellung kann auf zweierlei Arten erfolgen. Entweder wird ein zusammenhängender Siliziumkristall gezüchtet, dann spricht man von einem monokristallinen Modul, oder aber das geschmolzene Silizium wird einfach in Blöcke gegossen. Da diese nach dem Auskühlen Kristallstrukturen in verschiedenen Größen enthalten, ist anschließend von einem polykristallinen Modul die Rede. Ein paar Jahre lang waren vor allem die polykristallinen beliebt, da sie aufgrund ihrer weniger aufwendigen Herstellung um einiges billiger waren als die monokristallinen. Letztere bringen jedoch etliche Vorteile mit sich. Da wäre zum einen das ebenmäßigere Aussehen, das die Verwendung von nur einem Kristall mit sich bringt. Dessen einheitliche Struktur beugt auch Leistungsverlusten vor, welche bei Wafern mit vielen unterschiedlich großen Kristallen zustande kommen. Somit ist der Wirkungsgrad, also wie viel der Sonnenenergie sie in Strom umwandeln können, auch entsprechend größer. Im Durchschnitt liegt er bei 18-22%, während Polykristalline gerade einmal auf 12-17% kommen. Somit erhaltet ihr mit einem Monokristallinmodul auch schon bei geringer Fläche gute Erträge, was gerade bei einem Dach mit wenig Platz für sie spricht. Hinzu kommt, dass sie auch in Bezug auf ihr Schwachlichtverhalten in den letzten Jahren immer weiter verbessert wurden. Darüber haben wir ja bereits in unserer Folge zum PV-Ertrag im Winter gesprochen. In dieser erwähnte ich auch die sogenannten CIGS-Module, welche zur Kategorie der Dünnschichtmodule gehören. Im Unterschied zu den Kristallinen, welche auch als Dickschichtmodule bezeichnet werden, wird hier das Halbleitermaterial nicht in Scheiben geschnitten, sondern hauchdünn auf einen Träger, meist Glas, aufgedampft bzw. aufgesprüht. Das spart zum einen Ressourcen und macht die Zellen zum anderen auch erheblich leichter und flexibler. Die Module eignen sich daher gut für gebäudeintegrierte Photovoltaik, also beispielsweise eine Solarfassade. Doch auch wenn die Dünnschichtmodule eine bessere Schwachlichtausbeute und höhere Leistung bei höheren Temperaturen für sich verbuchen können, bleibt ihr Wirkungsgrad hinter denen der Kristallinmodule zurück. Bei den meisten Ausführungen liegt er unter 10%. Nur die CIGS-Module schneiden mit durchschnittlich 15% noch vergleichbar ab. Dafür sind sie aber aufgrund des enthaltenen Indiums teurer und lassen sich wegen ihres Selenanteils nur schlecht wieder entsorgen. Es gilt also abzuwägen, wo die Module zum Einsatz kommen sollen, wie es dort um den Platz bestellt ist und welche Bedingungen herrschen. Stichwort Verschattung. Wenn ihr nicht gerade ein großes Hallendach oder viel freie Fläche zur Verfügung habt, beziehungsweise auf eurer nur wenig Gewicht tragenden Terrassenüberdachung Solarstrom gewinnen wollt, ist von Dünnschichtmodulen eher abzuraten. So ist deren prognostizierter Siegeszug bisher ausgeblieben. Es stehen jedoch bereits neue Modulvarianten in den Startlöchern, wie die Perovskit- oder Tandem-Module. Diese haben zwar die Marktreife noch nicht erhalten, wirken jedoch recht vielversprechend. Im Moment werden hauptsächlich monokristalline Module verbaut. Mit ihnen begann übrigens in den 50er Jahren auch die Erfolgsgeschichte der Solarstromgewinnung. Zunächst kamen sie allerdings nur in der Raumfahrt zum Einsatz, um Satelliten mit Eigenstrom zu versorgen. Seitdem wurden sie jedoch ständig weiterentwickelt und sind heutzutage nicht nur viel kostengünstiger herzustellen, sondern verfügen auch über eine bis zu dreimal so hohe Leistung. So können sie sogar auf der sonnenarmen Nordseite für ein paar Erträge sorgen. Glas oder Folie? Mit oder ohne Rahmen? Wie erwähnt, können sich Solarmodule auch an anderer Stelle unterscheiden. So sind zwar die Zellen deren wichtigste Komponenten, doch auch mit dem sonstigen Aufbau solltet ihr euch vor dem Kauf beschäftigen. So kommt es bei rahmenlosen Modulen zwar weniger zu verschmutzten Kanten und damit verbundenen Leistungseinbußen, dafür sind diese weniger gut geschützt und können schon bei der Montage beschädigt werden, was dann zu noch viel größeren Einbußen führt. Deshalb geht die Empfehlung eher dahin, ein Modul mit Rahmen zu wählen. Wird dieser in der Farbe der Zellen gehalten, fällt er nicht einmal besonders auf. So gibt es zum Beispiel sogenannte Full-Black-Module, bei denen nicht nur die monokristallinen Zellen, sondern auch der Rahmen, das Montagesystem und die Rückseitenfolie in Schwarz gehalten sind. Eine so gestaltete PV-Anlage fügt sich dann perfekt in ein dunkles Dach ein und hat den zusätzlichen Vorteil, dass eure Nachbarn nicht geblendet werden. Allerdings gibt es auch Nachteile wie den höheren Preis und die schnellere Erwerbung der Module. Und auch die schwarze Folie sorgt für Leistungseinbußen. Denn gegenüber der sonst verwendeten weißen, die auftreffenden Sonnenstrahlen zu den Zellen zurückreflektiert, absorbiert eine schwarze diese einfach, sodass sie dann nicht mehr zur Stromgewinnung beitragen können. Beim Thema Reflexion sollten auch die bifazialen Module nicht unerwähnt bleiben. Über sie habe ich ja ebenfalls schon einmal in unserer Winterfolge gesprochen. Denn dadurch, dass auf ihrer Rückseite eine transparente Folie bzw. eine Glasscheibe angebracht ist, können sie auch von hinten eintreffende Sonnenenergie verwerten. So bieten sie sich neben dem Einsatz in schneereichen Regionen unter anderem auch für helle Flachdächer an. Besteht die Modulrückseite aus Glas statt aus Folie, kann das noch weitere Vorteile haben. So ist Glas zum einen viel langlebiger und altert langsamer, zum anderen macht es die Module stabiler, was gerade an Orten mit hoher Wind- oder Schneelast wichtig ist. Dafür kosten Glas-Glas-Module dann aber auch ein wenig mehr. Jedoch solltet ihr euch immer vor Augen halten, dass es sich bei der Anschaffung einer PV-Anlage um eine langfristige Investition handelt. Macht euch also lieber vorher Gedanken, was diese unbedingt haben sollte, um dann möglichst lange gute Erträge mit ihr zu erzielen. Wie sieht es mit der Garantie aus? Heutzutage sind Solarmodule meist von sehr hoher Qualität und nur wenig störanfällig. Sofern nicht Umwelteinflüsse wie Hagel oder Sturm für Ausfälle sorgen, arbeiten sie 25 Jahre und länger mit annähernd gleicher Leistung. Daher geben viele Hersteller auch entsprechende Garantien. Bei diesen ist zwischen der Produkt- und der Leistungsgarantie zu unterscheiden. So solltet ihr vor allem auf eine hohe Produktgarantie achten. Denn um im Rahmen der Leistungsgarantie einen Abfall der Leistung nachzuweisen, ist der Aufwand meist hoch und für die Kunden nicht immer von Erfolg gekrönt. In dem Zusammenhang solltet ihr euer Augenmerk auch auf den Hersteller richten und wo dieser seinen Unternehmenssitz hat. Dies kann aus zwei Gründen wichtig werden. Zum einen sollte es sich bei der Firma um eine handeln, die möglichst auch in etlichen Jahren noch existiert, damit ihr dann gegebenenfalls Ansprüche geltend machen könnt. Hier empfiehlt es sich, vorher einmal im Internet zu schauen, wie sie von früheren Käufern bewertet wurde. Gab es schon viele Reklamationen, dürften die Aussichten nicht gerade rosig sein. Zum anderen sollte sie ihren Gerichtsstand möglichst in Europa haben, sodass ihr, wenn nötig, euer Recht auch einklagen könnt. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es vor dem Kauf von Solarmodulen einiges zu bedenken gibt. Woher kommen sie? Wo sollen sie installiert werden? Wie sieht es dort mit dem Platz aus? Ist eine bestimmte Optik gewünscht? Werden sie hohen Belastungen standhalten müssen? Indem ihr euch mit diesen Fragen auseinandersetzt, helft ihr auch eurem Solarfachbetrieb, die für euch passenden Module zu finden. Ich für meinen Teil hoffe, dass euch diese Informationen weitergeholfen haben. Wenn ihr auch etwas über die anderen Bestandteile einer PV-Anlage, wie den Wechselrichter, hören wollt oder erfahren möchtet, wie Moduloptimierer auch bei Verschattung noch für gute Erträge sorgen, dann schreibt mir einfach mal eine kurze Nachricht. Die Adresse lautet wie immer energetischeffizient@dra.net. Für heute und die nächsten Tage wünsche ich euch jetzt erstmal mal eine schöne sonnige Zeit. Denn die lässt sich ja auch ohne Solarmodule ganz gut genießen. Und dann freue ich mich darauf, euch auch beim nächsten Mal wieder mit interessanten Infos zu versorgen. Bis dahin!